Ja, einen schönen guten Abend nach Traunstein ins Berchtesgadener Land und auch in alle anderen Regionen, Mühldorf, Altötting, Rosenheim oder wo sonst in der Republik Sie uns zuschauen und zuhören. Ich freue mich sehr, dass wir hier jetzt unsere Live-Schaltung zum Haushalt mit Bettina Hagetorn, ich würde sagen einer ausgewiesenen Haushaltsexpertin in der Fraktion, führen können und führen. Das ist ganz toll, liebe Bettina, dass du dir die Zeit genommen hast. Für alle, die Bettina Hagedorn noch nicht kennen, Bettina ist seit 2002 Mitglied des Bundestags, glaube ich, das ist richtig. Sie ist für uns Südlichter wahrscheinlich das genaue Gegenteil, nämlich direkt aus dem hohen Norden. Dein Wahlkreis ist Kiel, wenn ich das richtig. Geboren bist du in
Ja,
Kiel. Dein Wahlkreis ist.
Ostholstein und das ist die Region zwischen Lübeck und Fehmarn.
Ah, also direkt im äußersten Norden der Republik. Und Bettina ist vor allem, und das ist, glaube ich, für den heutigen Tag wirklich wichtig, eine ausgewiesene Haushaltsexpertin. Sie war von 2002 bis 2018 im Haushalts- und Rechnungsprüfungsausschuss, war dann fast 4 Jahre parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium, auch dort mit Haushaltsfragen immer befasst und beschäftigt
Und Europa.
und Europa und ist seitdem wieder im Haushaltsausschuss seit dieser Legislaturperiode, weil wir ja leider das Finanzministerium an Herrn Lindner abgeben mussten, und aber eine sehr engagierte Kollegin im Haushaltsausschuss, die sich eben insbesondere auch für internationale Fragen einsetzt. Aber ich kenne Bettina auch als Haushaltspolitikerin, die für Verkehrspolitik, ich sage nur Fehmarnbelt, bis hin zu zu Arbeits- und sozialen Fragen sich engagiert hat. Und darum sind natürlich auch alle Fragen, die mit Haushaltspolitik, mit Arbeit und Soziales, mit Verkehrspolitik, aber auch mit genereller Haushaltspolitik wie der Schuldenbremse zu tun haben, ganz, ganz wichtig und können natürlich auch jederzeit gestellt werden.
Ja.
Einfach nur vielleicht einleitend zwei, drei Worte, wie wir es uns vorgestellt haben. Ich sage zwei, drei einleitende Worte. Bettina wird uns so einen kleinen Überblick geben, wo stehen wir gerade in der Haushaltssituation. Und dann können wir die Fragen, die schon eingegangen sind, beantworten, aber auch laufend eingehende Fragen beantworten. Und so nach einer Stunde sowas machen wir auch Schluss dann. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir erstmal den Rahmen setzen, wo wir denn stehen im Haushalt. Weil ich glaube, es kursieren ja über nicht so viele Fake News, heißt es, glaube ich, neu, über das, was im Haushalt so passiert. Vielleicht am Anfang einfach mal die nackte Zahl des letzten Bundeshaushalts, den wir beschlossen haben, mit 476,807 Milliarden Euro. Das ist die Summe, über die wir reden. Das ist, glaube ich, wichtig, um auch immer ein bisschen zu verstehen, wenn wir beim einen was wegnehmen und zum anderen geben, wird das überhaupt an der Gesamtsituation was verändern? Ich wage es zu bezweifeln. Also der Gesamthaushalt sind 476 Milliarden, das muss man sich mal so merken. Und der größte Etat ist, glaube ich, auch wichtig, ist der Etat des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Und das ist auch gut so, denn das ist der Etat, wo wir den sozialen Zusammenhalt in unserem Land organisieren damit. Und der liegt ungefähr bei 175 Milliarden. Ich glaube, dass man mal einfach so eine erste zahlenmäßige Einordnung hat. Dich werden sicher genau wie uns alle seit November letzten Jahres viele Fragen erreicht haben, denn wir haben uns dann das Ende des letzten Jahres ja ein bisschen anders vorgestellt.
Unbedingt.
Wir hatten einen Haushaltsentwurf, wir hatten Bereinigungssitzungen, also die entscheidenden Sitzungen im Haushaltsausschuss, wo man die Details klärt. Alles war eigentlich vorbereitet. Dann kam das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Frage, wie wir mit den Fonds, die es zum Beispiel zu Corona-Zeiten gab, um die besonderen Ausgaben abdecken zu können, wie wir damit umgehen. Das hat uns klare Vorgaben gemacht, die nicht einfach umzusetzen sind.
Ja.
Und dann haben wir, glaube ich, und das ist schon herausragend, in kürzester Zeit, es sind 3 Monaten doch geschafft, einen soliden Haushalt aufzustellen und zu verabschieden. Aber es hat natürlich auch wehgetan. Und in vielen Bereichen wurde zu Recht auch gesagt, das geht so nicht, so können wir nicht weiterarbeiten. Das ist nicht einfach. Deshalb ist eine der Fragen, die wir auch gekriegt haben und wo du sicher was dazu sagen wirst, was heißt das denn alles mit der Schuldenbremse? Wie geht es denn ganz grundsätzlich weiter? Können wir mit so einer Schuldenbremse die notwendigen Zukunftsinvestitionen leisten? Kann man Schulden auch anders definieren? Das eine ist sicher, dass man der nächsten Generation nicht große Schulden und Zinslasten hinterlässt. Das andere ist aber auch, dass man ihr nicht die Bürde auferlegt, alle Investitionen nachholen zu müssen, die wir einfach nicht gemacht haben, damit wir keine Schulden machen. Also in diesem Dilemma stecken wir ja ein bisschen und das ist auch, glaube ich, so der Tenor von vielen Fragen, die wir gekriegt haben. Und dann würde dich jetzt einfach bitten, liebe Bettina, leg ein bisschen los und dann kommen wir nochmal ins Gespräch miteinander.
Das machen wir gerne so, liebe Bärbel. Also, danke, dass du mich zu dieser Runde eingeladen hast. Ich bin gerne gekommen. Und ja, in der Tat, das sage ich jetzt mal als Frau mit ein bisschen Stolz. Ich glaube, wenn wir es überprüfen würden, ich bin die dienstälteste Frau im Haushaltsausschuss und vielleicht sogar überhaupt die dienstälteste im Haushaltsausschuss. Also, als ich angefangen habe im Haushaltsausschuss, war Hans Eichel
Meine
Finanzminister,
Güte.
ne? Dann kam Peer Steinbrück, dann kam Wolfgang Schäuble, dann kam Olaf Scholz und jetzt haben wir es mit Christian Lindner zu tun. Und in all diesen Jahrzehnten, in denen ja die SPD bis auf die 4 Jahre von 2009 bis 2013 mitregiert hat, haben wir ja gewaltige Krisen bewältigt. Daran will ich nochmal erinnern, Euro- und Finanzkrise 2008, 2009, dann die Griechenland-Krise, das war unter Schwarz-Gelb. Und 2012, dann 2015 die Flüchtlinge, dann die Corona-Pandemie, natürlich nicht zu vergessen. Und dann kam der Ukraine-Krieg. Und all diese Krisen haben natürlich nie in irgendeinem Koalitionsvertrag
So
gestanden,
ist das
können sie
so.
ja auch nicht. Und darum sind solche externen Schocks, solche Krisen von dieser Dimension immer die eigentliche Bewährungsprobe für eine Regierung, wenn sie sich auf einmal auf Dinge verständigen muss unter vollkommen veränderten Rahmenbedingungen, als die sie glaubte, die gelten würden, als der Koalitionsvertrag beschlossen wurde. Und vor dem Hintergrund so eingebettet will ich etwas zur Schuldenbremse zunächst sagen. Also wir Sozialdemokraten haben ja einen Koalitionsvertrag in der Ampel unterschrieben, in dem wir uns zur Schuldenbremse bekennen. Das war schon damals nicht der Traum unserer schlaflosen Nächte, weil wir konnten uns schon damals sehr wohl und haben auch Parteitagsbeschlüsse darüber gefasst, eine Veränderung, nicht eine Abschaffung, aber eine Veränderung, eine Modifizierung der Schuldenbremse vorstellen. Das war bei den Grünen auch so, aber bei der FDP war das ein No-Go. Wir hätten nie einen Koalitionsvertrag ohne diese Vereinbarung zustande bekommen. Soweit, so gut. Das war auch verantwortbar aus damaliger Sicht. Aber jetzt haben wir es natürlich nicht nur damit zu tun, dass wir zu dem Zeitpunkt sehr wohl wussten, die Corona-Pandemie ist noch nicht gänzlich ausgestanden. Wir hatten aber damals mit Olaf Scholz als Finanzminister, ich nenne es mal so flapsig, Finanzpolster im Haushalt angelegt. Und diese sollten uns dabei helfen, langsam wieder in eine Haushaltssituation übergehen zu können, die nicht so schmerzhaft ist, nichts mit drastischen Kürzungen zu tun hat und dennoch dann perspektivisch natürlich wieder die Schuldenbremse einhält. 81 Tage war diese Regierung im Amt, da überfiel Putin die Ukraine. Und die Zeitenwende, von der Olaf Scholz damals gesprochen hat, war mitnichten so gemeint, dass es nur eine Zeitenwende bezogen auf die Bundeswehr und den Verteidigungsetat sein sollte. Das auch, ist ja mit dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr auch dargestellt worden. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass ich sage es mal so und will damit keine Angst erzeugen, aber realistisch beschreiben, wie die Situation ist. Unsere Welt, in der wir leben und in der wir Politik machen, wird aus meiner persönlichen Sicht nie wieder so sein, wie sie am 23. Februar war. Das, was wir erleben an Zeitenwende, ist auf Dauer eine Zeitenwende, die sich eben auch widerspiegelt darin, dass wir zum Beispiel in der Entwicklungszusammenarbeit ja auch angesichts der geopolitischen Herausforderungen Herausforderungen haben, die viel, viel, viel größer sind mit dem Wiederaufbau der Ukraine, mit der Unterstützung der Ukraine, aber auch wenn wir auf den Nahen Osten blicken, was sich dort abspielt, dort wird Deutschland natürlich gefordert sein. Und dieses Geld, also die Entwicklungszusammenarbeit, die langfristige Entwicklungszusammenarbeit, die finanziert ja das BMZ, also euer Haus und nicht das Auswärtige Amt, das ist für Krisenintervention zuständig, also für Soforthilfe. Aber diese langfristige Entwicklungszusammenarbeit, die in Deutschland eine Tradition von 60 Jahren hat, also über alle Regierungen der letzten 6 Jahrzehnte hinweg. Damit haben wir uns natürlich auch einen Ruf in der Welt erarbeitet, der enorm wichtig für Deutschland ist. Natürlich einerseits aus humanitären Gesichtspunkten, das entspricht unserer ganzen Ethik, auch als Europäer. Aber natürlich auch als größte Exportnation nach China, als ein Land, das sehr darauf angewiesen ist, dass wir in der ganzen Welt Freunde haben und Partner, die uns als zuverlässig und glaubwürdig empfinden. Und all das steht jetzt ein Stück weit auf dem Spiel, das will ich so deutlich sagen. Und zwar deshalb, weil, ich muss es mal so sagen, die FDP und der Finanzminister leider nicht die Fähigkeit besitzen, die wir aus früheren Koalitionen kennen, wo wir auch mit Angela Merkel zum Beispiel angesichts von Krisen in der Lage waren, das Steuer rumzureißen und zu sagen, okay, hatten wir jetzt eigentlich nicht so vor, auch 2008, 2009 wollten wir schon die Schulden abbauen und haben dann in der Finanz- und Wirtschaftskrise milliardenschwere Konjunkturpakete gestrickt, weil wir gesehen haben, das ist erforderlich. Und wir haben solche Kursschwenks hinbekommen in der Vergangenheit. Und das ist jetzt im Moment leider die Herausforderung, dass sich der Finanzminister, das war ja gerade in den letzten 2 Wochen in jedem Fernsehinterview oder in den Printmedien zu lesen, sich ziemlich eingemauert hat in seiner Position, dass er darauf beharrt für die FDP, dass es in keinster Weise irgendwelche Steuererhöhungen geben wird und dass es in keinster Weise eine Modifizierung der Schuldenbremse geben soll. Wir haben nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom letzten November eigentlich möglicherweise eine Chance, dieses Verfassungsgerichtsurteil zu beachten und trotzdem in diesem Jahr nochmal die Notlage zu erklären für 24 oder auch perspektivisch für 25. Dann müssen aber Dinge geschehen, die elementar sind, die sich von dem Zeitpunkt, als wir den Haushalt verabschiedet haben, unterscheiden. Und das wären zum Beispiel natürlich eine massive Verschärfung an der Front in der Ukraine, massive humanitäre Situationen, die damit einhergehen würden. Also ich will es ja nicht hoffen, aber ich nenne es nur mal so als Beispiel, dass die Kriegssituation in der Ukraine sich so verschlimmert, dass sich erneut viele Menschen aus der Ukraine auf den Weg machen nach Westeuropa, um dieser Gefahr zu entfliehen. Das würde uns und Europa natürlich für völlig neue Herausforderungen stellen. Und wenn die Europäer sich engagieren, finanziell sind wir auch immer mit 24% ist Deutschland automatisch dabei. Das ist auch in Ordnung so. Aber Fakt ist natürlich, dass das eine solche Situation begründen könnte. Oder wir wissen ja nicht, was die Präsidentschaftswahl in den USA bringt, was sich da andeutet und die Blockade der Republikaner nach Waffenlieferungen in der Ukraine. Das stellt uns und Europa schon vor Herausforderungen, mit denen man so etwas begründen könnte. Aber leider muss man auch sagen, dass weder bei der FDP noch bei Christian Lindner aktuell zu erkennen ist, dass sie da irgendwie auch nur gesprächsbereit sind. Das bedeutet, dass wegen des Verfassungsgerichtsurteils ist, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, im Bezug auf das, was ich vorhin gesagt habe, die Spardosen, die wir mit einem Finanzminister Olaf Scholz angelegt hatten, um in dieser Wahlperiode langsam zu einem Haushalt mit Beachtung der Schuldenbremse zurückzugehen, die sind jetzt weg. Okay. Wir mussten die 60 Milliarden waren schon gestrichen, gleich am 15. November, als das Verfassungsgerichtsurteil seinen Spruch gesprochen hat. Dann, das war der 23er Etat, der davon betroffen war. Das hat auch für das BMZ zum Beispiel massive Einschränkungen erforderlich gemacht. Ihr habt schon als BMZ durch die Haushaltssperre noch vor Heiligabend sozusagen 400 Millionen Euro einbüßen müssen, einkassiert vom BMF. Und das hat natürlich den 24er Etat auf völlig neue Grundlagen gestellt. Ich finde auch, dass es unter diesen Umständen durchaus ein Erfolg ist, dass wir es hinbekommen haben, bis Anfang Februar einen Haushalt im Bundestag zu beschließen. Aber ich sag mal, das war schon echt schwierig, weil wir hatten ihn schon monatelang beraten, wir hatten schon überall umgeschichtet und wir hatten schon an der einen oder anderen Stelle den Rotstift angesetzt und das mussten wir jetzt noch einmal machen. Stolz bin ich darauf, dass wir als Sozialdemokraten in diesen Haushaltsberatungen es geschafft haben, all die sozialpolitisch für uns wirklich wichtigen Themen, die wir schon festgezurrt hatten, wo wir mehr gemacht haben als die Regierung. Das ist insbesondere das Ministerium von Lisa Paus gewesen. Da ging es um die Freiwilligendienste, den Bundesfreiwilligendienst, das FSJ. Ich glaube, das hat sich überall rumgesprochen, dass das richtig rasiert werden sollte. Und es gab zu Recht einen großen Proteststurm der Wohlfahrtsverbände und auch der jungen Menschen, für die es wirklich attraktiv ist, einen solchen Dienst zu machen nach der Schule, um so ein bisschen auch in die Findungsphase zu kommen, was mache ich eigentlich beruflich. Und für unsere Gesellschaft ist es mega wichtig, dass dieses ja auch weitestgehend ehrenamtliche Engagement unterstützt wird. Das haben wir alles gerettet, trotz dieser schwierigen Haushaltsberatung. Ganz, ganz viel im Bereich Integration. Die Integrationskurse haben wir auf über 1 Milliarde hochgefahren, mit Blick auch auf die vielen Ukrainerinnen und Ukrainer, die noch keine so guten Sprachkenntnisse haben, dass sie bei uns unproblematisch in die Jobs einsteigen können. Also da haben wir ganz viel gemacht. Aber wir haben die ganze Zeit gewusst, der Haushalt 2025, dagegen ist der 24er ein laues Lüftchen. Und das erleben wir jetzt. Der Finanzminister hat allen Ressorts Vorgaben gemacht. Sie müssen bis 19. April vorlegen, wie sie das ihnen zur Verfügung stehende Geld ausgeben wollen. Und man braucht, glaube ich, kein Prophet zu sein. Also von uns Haushältern glaubt niemand, dass die Ministerien sich daran halten werden. Sie werden alle an Herrn Lindner liefern, was sie haben wollen und nicht, was sie haben dürfen. Und dann ist das Geschrei natürlich groß. Dann haben wir wieder einen Riesenkrach in der Ampel. Trotzdem muss und will die Regierung bis zum 3. Juli einen Regierungsentwurf für 25 beschließen. Und ehrlich gesagt fehlt mir im Moment ein bisschen die Fantasie, wie sie das hinkriegen will. Schon im letzten Jahr war es so, dass Christian Lindner sich nicht gegenüber den Ministerien im Frühsommer durchsetzen konnte und dann in die Haushaltsberatung gemeinsam mit dem Kanzler gegangen ist. Es hat es in den 20 Jahren davor nicht einmal gegeben, sowas. Und dieses Mal soll das wieder genauso laufen, weil er sich nicht traut, das hinzukriegen. Aber er setzt die Vorgaben. Und er setzt die Vorgaben so, dass sie objektiv auch aus unserer Sicht nicht nur in deinem Haus, das weißt du selber, wo ihr landen sollt und dass das weit entfernt ist von dem, was wir geopolitisch an Verantwortung tragen, aber auch in den anderen Häusern. Du hast das Arbeits- und Sozialministerium angesprochen. Da ist der größte Teil die Rente. Ja, ich meine, die Rente steht nicht zur Diskussion, also bei uns nicht und nur über unsere Leiche, aber in den öffentlichen Aussagen der FDP kann man schon sehen, das ist genau das, wo sie rein wollen und Herr Merz auch. Und an das Bürgergeld, das ist auch bei Hubertus Heil, aber das ist vom Verfassungsgericht vorgegeben, Existenzminimum, also das sind Dinge, da kann man gar nicht sparen. Und wenn man da spart, dann muss man zum Beispiel bei der Bundesagentur für Arbeit eingreifen. Aber das ist doch genau die Agentur, die wir zur Integration der vielen Ukrainerinnen und Ukrainer, der Langzeitarbeitslosen, aber auch der Fachkräfte, die wir brauchen und die zu uns einwandern, die kommen doch nicht als fertige Fachkräfte zu uns. Da ist ja weitere Begleitung erforderlich. Das leistet die Bundesagentur für Arbeit ganz überwiegend. Und deswegen ist das für uns ein No-Go, dort zu sparen. Oder nehmen wir Gesundheit. Karl Lauterbach, die Corona-Pandemie hat uns eine Menge an Problemen hinterlassen. Und sie hat auch deutlich gemacht, wo wir in Deutschland noch wirklich enorme Mängel haben. Denkt nur daran, dass immer noch nicht in jedem Gesundheitsamt in Deutschland alles nicht mehr per Fax, sondern per Mail verschickt wird, dass die Verzahnung gut funktioniert. Ja, wenn noch mal eine Pandemie kommt, kann man ja nicht ausschließen, dann würden die Bürger das doch nicht respektieren, dass wir schlecht darauf vorbereitet sind, nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Verkehr. die marode Infrastruktur bei den Schienenwegen, bei den Wasserwegen, bei den Straßen, die kaputten Brücken, dass die Baukosten explodieren, das ist doch alles bekannt. Und ich habe auch noch nicht gehört, dass Herr Lindner zu Herrn Wissing gesagt hätte, der soll jetzt aufhören mit dem Bauen der Infrastruktur. Vom Bund und Länder, das Verhältnis ist auch klar mit den Kommunen, die Investitionsbedarfe im Bildungsbereich und so weiter. Also das wird eine richtig große Herausforderung, dieser Haushalt. Ja, die SPD und die Grünen, wir haben dazu auch jetzt vor Weihnachten nochmal auf dem Bundesparteitag präzise Beschlüsse gefasst, was wir uns vorstellen können an Veränderungen der Schuldenbremse. Ich sag mal, es ist doch wirklich keine Schande, so wie Herr Lindner das darstellt, wenn man, es ist 16 Jahre her, dass wir die Schuldenbremse im Grundgesetz eingeführt haben und 2008 war die Welt anders. Da hatten wir noch fast 5 Millionen Arbeitslose. Da hatten wir auch nicht diese massiven Schäden in der Infrastruktur, die haben wir ja seitdem aufgebaut. Und es ist doch keine Schande, wenn man sagt, so, wir haben die eingeführt ins Grundgesetz, war ja auch nicht verkehrt, wir müssen auch nicht das Geld mit vollen Händen rausschmeißen und unsere Kinder müssen die Zinsen zahlen. Aber es ist vollkommen falsch, in dieser Situation dort zu sparen, es ist nämlich kein Sparen, dort zu sparen, wo wir dringend investieren müssen, in die Zukunft unserer Kinder auch, in die Zukunft des Planeten. Der Klimawandel stellt uns vor gewaltige Herausforderungen, auch das sind Investitionsbedarfe. Richtig ist, wir haben die Investitionen aktuell in dieser Ampel auf einem Rekordniveau. Wir haben 70 Milliarden Euro Investitionen im Bundeshaushalt. Das ist also um 30 Milliarden ungefähr mehr als früher. Also das haben wir ja hingekriegt, aber es reicht immer noch nicht. Und wir müssen vor allen Dingen diese Investitionen verstetigen, weil die Bauwirtschaft zum Beispiel oder die Industrieunternehmen, das ist ihnen jetzt nicht nur wichtig, was wir 24 machen. Die wollen wissen, ja, wie sieht es denn 27, 28, 29 aus? Können wir Kapazitäten aufbauen? Können wir uns darauf verlassen? Oder packen wir unsere Koffer und gehen in die USA, wo der Inflation Reduction Act ist? So, das wollen wir alles nicht und darauf gibt uns die FDP mit dem Finanzminister leider keine Antworten, sondern dann heißt es höchstens, wir müssen an die Rente ran, an die Sozialausgaben, an das Bürgergeld, wie auch immer, das ist alles absurd, habe ich vorhin schon erklärt. Und wie dieser Konflikt ausgeht, weiß ich auch noch nicht, aber in einem Punkt bin ich ziemlich sicher, diese Regierung wird es sich nicht leisten können, auch wenn Herr Lindner manchmal den Eindruck macht, er wollte die Regierung vorzeitig verlassen. Das wird er, denke ich, nicht tun, denn weder die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland noch unsere europäischen Nachbarn noch die Welt ist der Meinung, dass in dieser geopolitischen Lage sich Deutschland Neuwahlen leisten könnte, sondern wir müssen dieser verantwortungsvollen Rolle als große Industrienation gerecht werden. Und ich hoffe, ich gucke mal auf die Uhr, dass das als Input erstmal reicht. Und jetzt freue ich mich auf ganz viele Fragen.
Liebe Bettina, erstmal ganz herzlichen Dank. Du hast nämlich ein paar Fragen, die schon eingegangen sind, schon mal ein bisschen vorweggenommen. Weil eine Frage war aus Trostberg, wie sich sozialdemokratische Haushaltspolitik von der anderer Parteien unterscheidet. Ich glaube, du hast es schon ganz gut dargestellt, dass wir Gelder für Soziales ausgeben wollen, für Daseinsvorsorge, für Klimaschutz, dass wir aber auch in unseren Staat investieren wollen. Sei es in die Infrastruktur, Bahn hast du angesprochen oder Verkehrsinfrastruktur, aber auch natürlich in die Köpfe der Menschen in diesem Land und in den sozialen Zusammenhalt und eben nicht dort sparen, wie vielleicht der eine oder andere es ja auch in der Debatte der letzten Monate versucht hat voranzubringen als Debattenpunkt, denn die ganze Debatte um das Bürgergeld kommt ja auch von der Opposition, von Herrn Merz. Und dahinter steckt am Ende des Tages ja sehr wohl, an den Sozialstaat ranzuwollen und den Sozialstaat verändern zu wollen. Und ich glaube, das hast du gut zum Ausdruck gebracht, dass wir auch in einer schwierigen sozialen Lage den Sozialstaat als Kern unseres Zusammenhalts sehen und das auch gemeinsam weiterentwickeln wollen.
Und wenn ich das noch ergänzen darf, Bärbel, das habe ich gerade eben noch nicht erwähnt, aber das ist auch unser Kern. Das ist nämlich die innere Sicherheit und der Kampf gegen rechts. Und der Kampf für unsere Demokratie, das kommt ja alles zusammen und das spielt sich maßgeblich im Haushalt von Nancy Faeser, von unserer Innenministerin ab. Und auch da haben wir in den letzten Jahren wirklich richtig viel geleistet. Der Kampf gegen rechts, da war jetzt unter CSU-Innenministern nicht so ein prominentes Thema, aber wir haben da wirklich sehr, sehr viel gemacht und darauf sind wir auch stolz, aber das wollen wir auch bewahren. Und wenn wir an die Demonstrationen der letzten Wochen und Monate denken, das haben wir doch gesehen, dass die Menschen uns da auch recht geben, dass das Sicherheitsgefühl in Deutschland, das ja hoch ist im Verhältnis zu anderen Ländern, das ist aber auch ein hohes Gut. Und das hängt auch damit zusammen, nicht nur wie viele Polizisten wir einstellen, haben wir eher mehr in den letzten Jahren als weniger. Aber es hängt vor allen Dingen damit zusammen, wie wehrhaft unsere Demokratie ist und wie sehr wir auch bürgerschaftliches Engagement in diesem Bereich bereit sind zu stärken. Sorry, das muss ich noch
Nee, finde ich einen ganz
hinzufügen.
wichtigen Punkt. Ich hätte fast zu einer Frage, die nochmal in den sozialen Bereich geht, auch übergeleitet, weil ich glaube, das passt ganz gut so als Kern auch sozialdemokratischer Haushaltspolitik. Wir haben eine Frage bekommen von Herrn Nowak aus Freilassing, der es explizit auch so formuliert: Wir reden viel über den sozialen Zusammenhalt, auch in Verbindung mit dem Bundeshaushalt 24. Aber gibt es denn jetzt konkrete sozialstaatliche Maßnahmen oder er sagt so, welche sozialstaatlichen Maßnahmen werden weiterhin umgesetzt, obwohl wir uns ja in einer sehr schwierigen Situation empfinden? Und ich möchte fast eine zweite Frage, die ist ein bisschen negativ formuliert, mit anhängen. Frau Funke aus Grassau sagt dann, Thema Bürgergeld oder Wohngeldreform, kann man sich das angesichts der angespannten Haushaltslage leisten? Ich würde als Sozialdemokratin sagen, wir müssen, aber ich glaube, es geht auch darum, dass wir das haushalterisch etwas erklären und vielleicht kannst du das machen, Bettina.
Also, ich fange mal an mit dem größten Block an sozialpolitischen Maßnahmen. Das ist nämlich die Rente. Und die gesetzliche Rente in Deutschland ist aus meiner Sicht das beste Rentenmodell auf der Welt. Wir sind angetreten, um es zu bewahren. Das ist unser Kern. Und da werden sich Herr Lindner und Herr Merz auch die Zähne an den Sozialdemokraten ausbeißen. Da werden wir keinen Deut nachgeben. Weder werden wir ihnen in den Vorschlägen auch der Arbeitgeberverbände folgen, dass wir das Rentenalter, also das gesetzliche Renteneintrittsalter über die 67 hinaus erhöhen, das wir ja jetzt haben. Noch werden wir zurückrudern bei den 45 Jahren abschlagsfreier Rente nach 45 Arbeitsjahren. Das sind nämlich, wer arbeitet denn eigentlich 45 Jahre bis zum Renteneintrittsalter? Das sind die, die schon vor ihrem 20. Geburtstag in den Arbeitsprozess eingestiegen sind. Das sind nicht die Studierten, das sind auch nicht die Journalisten, deswegen finden die das mit dieser Rente nicht ganz so relevant. Aber es sind vor allen Dingen die, die in der dualen Ausbildung gewesen sind, die auf dem Bau arbeiten oder in der Pflege oder in welchen Berufen auch im Lager, die Verkäuferin, die Putzfrau. Das sind die, die von diesem abschlagsfreien Renteneintrittsalter 2 Jahre früher als das gesetzliche ist, profitieren und das werden wir auf gar keinen Fall zurücknehmen. Auch andere, wir haben ja auch die Erwerbsminderungsrente gestärkt und so weiter. Das sind alles ganz große sozialpolitische Erfordernisse, die wir unseren jeweiligen Koalitionspartnern hart abgetrotzt haben und die werden wir hüten wie unseren Augapfel. Also da passiert nichts, aber Fakt ist natürlich, dass die Beiträge, also das, was an aus Steuermitteln bezuschusst werden muss, von Jahr zu Jahr steigt. Allerdings wird häufig von der FDP und der CDU so getan, als würde es überproportional steigen, was falsch ist. Es war schon vor 20 Jahren so, dass von jedem Renteneuro, der in Deutschland ausgezahlt wird, 33%, 33 Cent aus Steuermitteln kommen. Und das ist vor 20 Jahren so gewesen und das ist heute immer noch so. Es ist nur so, weil ja die Renten gestiegen sind, weil die Lebenserwartung der Menschen sich verlängert hat, weil wir eine größere Zahl an Menschen, die in die Rente gehen, haben, dass dadurch der Steuerzuschuss steigt, aber er überfordert Deutschland in keinster Weise. Aber es ist das Lieblingsthema der Konservativen und der Liberalen, dort zu kürzen. Das andere ist, dass sie natürlich, ich habe es vorhin schon angesprochen, die Bundesagentur für Arbeit ist auch in diesem Etat, macht aber eine gesamtgesellschaftlich elementar wichtige Rolle. Und zwar gerade in dieser Zeit, wo uns die Fachkräfte fehlen, wo wir auch von den Langzeitarbeitslosen, also der größte Teil der Langzeit, also der deutschen Langzeitarbeitslosen, hat keinen Schulabschluss und keine Berufsausbildung. Wenn wir uns damit nicht zufrieden geben wollen, dass die bis in die Rente sozusagen nicht arbeiten, dann müssen wir sie qualifizieren. Und das kostet natürlich Geld. Aber es ist total sinnvoll investiertes Geld, dass auch Menschen, die vielleicht schon 35 sind oder 40 sind und langzeitarbeitslos sind, dass die nochmal eine Chance bekommen, sich am Arbeitsleben zu beteiligen. Und dafür müssen wir das Geld in die Hand nehmen. Die werden dann ja nachher auch Steuern zahlen, wenn sie arbeiten, und Krankenkassenbeiträge zahlen. Und vor allen Dingen finden sie zurück in ein Leben in Würde. Und dass ihnen Teilhabe in der Gesellschaft auch ermöglicht. So, also das sind die Dinge. Da wird mit uns gar nichts passieren. Aber natürlich halte ich es auch für ein sozialpolitisches Thema, ich habe es schon angesprochen, auch wenn es andere Haushalte betrifft, dass wir zum Beispiel die Freiwilligendienste auf einem hohen Niveau halten oder den Bundesfreiwilligendienst. Das sind junge Menschen, im Bundesfreiwilligendienst auch viele ältere Menschen, die nochmal was für die Gesellschaft tun wollen und in der Regel ja ganz häufig im sozialen Bereich und die dafür in Wahrheit nur ein sehr gutes Taschengeld kriegen. Aber dafür bringen sie sich ein und leisten für unsere Gesellschaft elementar viel. Wir unterstützen das aus dem Bundeshaushalt und das kostet viel Geld, aber es ist total sinnvoll investiertes Geld. Also an all diesen Bereichen und dann Gesundheit, natürlich, Gesundheit, Pflege. Auch das wird natürlich immer teuer. Wir haben die Krankenhausreform, wo wir uns vorrätig mit den Ländern streiten. Dabei geht es immer ums Geld. Und wenn es denn eine Einigung zwischen Bund und Ländern geben sollte, was wichtig wäre, weil diese Krankenhausreform schon seit Jahren in den Vorgängerregierungen auf die lange Bank geschoben worden ist, also wenn das gelingen sollte, dann wäre es ein Unding, wenn es am Geld scheitern würde. Aber Fakt ist natürlich, dass das Geld, was die Länder fordern von uns, im Haushalt im Moment nicht vorgesehen ist. Also es ist auch eine große soziale Baustelle. Und das sind unsere Schwerpunkte. Das heißt ja nicht, dass die Schwerpunkte der Grünen, also die sich natürlich ganz stark fokussieren auf Umweltschutz, auf den Klimawandel, auf das Bewältigen des Klimawandels, da haben wir eine ganz hohe Schnittmenge mit den Grünen. Das tragen wir ja gemeinsam. Auch da haben wir dann natürlich das Problem mit dem Finanzministerium, wie das finanziert werden soll. Aber eins möchte ich vielleicht zu diesem Punkt noch sagen. Wer die Medienlandschaft in den letzten 2 Wochen gut verfolgt hat und diese vielen Interviews, die Herr Lindner da gegeben hat. Also Herr Lindner hat ja allen Koalitionskollegen die Vorgabe gemacht, sie müssen bis zum 19. April Vorschläge machen, wie sie ihren Haushalt aufstellen wollen, unter der Bedingung, sie halten den Finanzplan ein. Der Finanzplan, den hat die Regierung selbst gemacht, wir haben ihn beschlossen. So, das ist die Grundlage. Nun muss man dazu sagen, dass Herr Lindner in den letzten 2 Wochen vorgeschlagen hat, den Soli aufzuheben, also dass so Gutverdiener wie wir beide kein Soli mehr zahlen müssen. Die 90% der Menschen zahlen ihn ja sowieso nicht, es geht nur um Gutverdiener. Nochmal die Steuern zu senken, wie er dann sagt, für die arbeitende Mitte. Also die arbeitende Mitte, die ist bei Herrn Lindner schon mal nicht da, wo meine arbeitende Mitte in meinem Wahlkreis ist, aber okay, ist auch ein Vorschlag. Und solche Vorschläge, von denen hat er noch mehr im Petto. Und diese Vorschläge stehen aber alle nicht im Finanzplan. Keiner davon. Keiner davon. Das heißt, der Finanzminister hält sich selbst mit seinen Vorschlägen nicht an die Vorgaben, die er seinen ganzen Kollegen macht. Und das macht natürlich die Diskussion ein bisschen schwierig.
Und vielleicht zur arbeitenden Mitte noch. Ich meine, das passt nämlich gut zu den Fragen, die wir hatten. Ich gebe dir total recht, Bettina. Es wurde ja gefragt nach Wohngeld und Bürgergeld. Also die arbeitende Mitte bei mir auch im Wahlkreis, und ich weiß das aus erster Hand, sind Menschen, die durchaus Vollzeit arbeiten und die aber trotzdem entweder vom Bürgergeld aufstocken oder zusätzliche Leistungen erhalten müssen, weil ihre Gehälter so niedrig sind, oder zumindest vorher bei der Wohngeldstelle Wohngeld erhalten müssen, obwohl sie Vollzeit arbeiten, weil die Mieten so hoch sind.
Genau.
Also wenn wir den sozialen Zusammenhalt organisieren wollen, dann treffen diese beiden Maßnahmen nicht nur die Menschen, die manchmal in den Medien diskutiert werden, die leider keine Arbeit gefunden haben oder langzeitarbeitslos sind oder neu zu uns gekommen sind, sie treffen gerade die Arbeit in der Mitte. Das ist eigentlich das, was man vielleicht auch mal sehr, sehr deutlich machen muss an der Stelle, warum wir uns unter anderem auch sehr, sehr stark dafür einsetzen, dass gerade bei solchen Dingen wie Bürgergeld und Wohngeld die Mittel erhalten bleiben und auch adäquat weitergeführt werden. Da geht es auch um jemand, und ich kenne die Fälle aus erster Hand, im Wahlkreis, die Vollzeit arbeiten, deren Gehalt aber so niedrig ist, dass sie in einer Region wie unserer Bürgergeld beantragen müssen. Die Fälle gibt es sehr, sehr häufig.
Das stimmt. Und was mich an der Bürgergelddebatte und an der Wohngelddebatte besonders ärgert, ist, dass diese beiden Gesetze, die sind ja Gesetze, die hat der Bundestag beschlossen. Und das ist nicht so lange her. Das war im Januar 2023. Und die CDU, CSU hat dem Bürgergeld zugestimmt. Also die FDP sowieso. Also die Ampel hat das Gesetz eingebracht und die CDU, CSU hat zugestimmt. Und kaum hatte sie zugestimmt und das Gesetz war in Kraft und die Tinte war trocken sozusagen. Seitdem fordern sie, dass das Bürgergeld irgendwie gekürzt, abgeschafft, wie auch immer werden soll, obwohl sie natürlich den verfassungsrechtlichen Rahmen genau kennen und wissen, da mal einfach mit der Axt im Walde zu, das geht gar nicht, ist gar nicht legal. Das ist das eine. Und beim Wohngeld, darauf bin ich sehr stolz, dass wir natürlich, das waren wir Sozialdemokraten, aber wir haben es durchgesetzt in einem schwierigen Umfeld, auch innerhalb der Ampel, dass wir das Wohngeld im Januar 23, seitdem haben wir ja nicht nur das Wohngeld im Schnitt pro Haushalt verdoppelt, sondern wir haben vor allen Dingen die Zahl der Menschen, die es beantragen können, verdreifacht. Also mehr als verdreifacht sogar. Von 600.000 Wohngeldempfängern auf 2 Millionen, die es beantragen können. Ne? Ob es denn alle beantragen, ist eine andere Frage. Aber schlau wäre es, wenn sie es machen würden. Es ist ein Recht. Und diese Reform haben wir durchgesetzt und das ist gerade in der jetzigen Mietsituation im ganzen Land. Also ich wohne da, wo andere Urlaub machen, an der Ostseeküste. Und da könnte ich euch sagen, da ist es für die Aldi-Verkäuferin auch nicht einfach, eine bezahlbare Wohnung zu finden, weil natürlich gerade in diesen Regionen, wo der Tourismus so boomt, die Preise abgehen wie Schmitz' Katze. Und darum werden wir an diesen Dingen festhalten. Aber ich finde es einfach unglaubwürdig. Ich finde es auch unprofessionell. Wir Sozialdemokraten, also in meiner Zeit regieren wir jetzt schon, ne, über, von den 21 Jahren, die ich im Bundestag bin, 17. Und da waren ja noch 4 Jahre Rot-Grün davor, wo ich noch nicht dabei war. Also wir haben so viel durchgesetzt und auch so schmerzhaft mit unseren Koalitionspartnern. Wir haben so darum ringen müssen, dass wir diese Standards jetzt mit Sicherheit nicht aufgrund der Vorgaben eines Koalitionspartners aufs Spiel setzen werden, weil es ist ja auch unverhältnismäßig. Das, was die Menschen, die die Wohngeld beantragen, die brauchen es ja, weil die Mieten so hoch sind. Und wir haben ja auch eine hohe Inflation gehabt. Die haben wir Gott sei Dank in den Griff gekriegt. Vor einem Jahr noch bei fast 10%. Jetzt sind wir bei 2,2. Und 2 ist das, was das wir anstreben. Also die Inflation ist vom Prinzip her kein Thema mehr. Insofern hat die Koalition ja auch Erfolge gehabt. Aber was man nie vergessen darf, über 50% aller Wohngeldempfänger sind Rentnerinnen und Rentner. Weil mit den Renten ist es natürlich auch so, dass die oft zum Leben nicht reichen. Und wer davor schlicht, den Rotstift anzusetzen, dann weiß jetzt jeder, der uns zuhört, wen das treffen würde.
So ist das. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr deutliche Aussage auch zu dem gesamten Komplex. Was kann die Politik tun, um den Sozialhaushalt zu garantieren oder wie ist der Haushaltsgesetzgeber in der Lage, hier auch Pflöcke für den Erhalt des Sozialstaates einzusetzen? Ich glaube, das hast du sehr, sehr deutlich gemacht. Jetzt wechseln wir vielleicht ein bisschen das Thema. Ich habe ein Thema, das du auch schon angesprochen hast, hier nochmal auf der Liste. Und da geht es um die Frage Klimaschutz. Die Frage ist ganz simpel, aber furchtbar schwer zu beantworten. Wie viel Geld steht im Bundeshaushalt für Klimaschutz drin? Als wenn es da nur einen Haushaltstitel gäbe, wo das drin wäre, dann wäre das ganz einfach. Aber wir wissen es beide, es ist in mehreren Plänen. Es ist die Frage, was macht man bei uns im Land und was machen wir international in dem Zusammenhang. Aber vielleicht kannst du so ungefähr mal andeuten, wo wir da stehen und wo da die Reise hingeht.
Also als ich gehört habe, dass du mir diese Frage stellen willst, habe ich mir durchaus Mühe gegeben, es herauszufinden. Das konnte aber die Bundesregierung mir in der Kürze der Zeit nicht beantworten. Und es ist tatsächlich, also das am meisten Geld steckt eigentlich im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck im Bereich Klimaschutz, was man sich ja gut vorstellen kann. In seinem normalen Etat sind das 3,3 Milliarden Euro ungefähr. Das ist schon mal eine Riesenhausnummer. Aber wir haben natürlich immer noch den sogenannten KTF, Klima- und Transformationsfonds. Das ist ja der, der vom Verfassungsgericht angegriffen worden ist, aber nicht in seinem ganzen Umfang. Also es ist beklagt worden, dass wir 60 Milliarden 2000, also nach der Bundestagswahl in dieser Koalition, in unserem ersten Haushalt 60 Milliarden, die wir noch, wie ich es vorhin genannt habe, so flapsig als Sparkasse, als Rücklage aus der Corona-Pandemie aufbewahrt hatten, weil wir die für die Corona-Pandemie bereitgestellt haben. Aber wie es dann so ist in der Pandemie, manchmal entwickeln sich die Dinge anders, als man sie vermutet hat. Und darum war das Geld quasi über. Und wir haben es in diesen Klima- und Transformationsfonds investiert, also gesteckt, den damit gestärkt. Und das hat das Verfassungsgericht uns verboten. Darum mussten wir diese 60 Milliarden streichen. Die fehlen jetzt natürlich im Klima- und Transformationsfonds. Das heißt aber nicht, dass der leer ist. Weil in dem Klima- und Transformationsfonds, da werden Einnahmen generiert aus dem Emissionshandel, die also auch etwas ja mit Klimaschutz zu tun haben. Emissionshandel hat auch ein bisschen was mit der Konferenz von Paris damals zusammen, auch mit der europäischen Ebene. Und die werden als Einnahmen in diesen Klima- und Transformationsfonds gesammelt. Insofern weiß die Bundesregierung auch nicht immer ganz genau am Jahresanfang, wie viel Geld wird da eigentlich am Jahresende drin sein, weil die es wird ja an den Börsen gehandelt und diese Werte schwanken. So, und aus dem Geld wird dann fließt dann aber zweckgebunden, da haben verschiedene Ressorts Zugriff drauf auf den KTF, muss natürlich alles durch den Haushaltsausschuss und von uns transparent beschlossen werden. Aber dort kann zum Beispiel das Bauministerium von Clara Geiwitz unter bestimmten Umständen auch Gelder beantragen, wenn es um ökologisches Bauen und so weiter geht. Oder natürlich Robert Habecks Ministerium definitiv, aber auch das Umweltministerium, selbstverständlich auch das Landwirtschaftsministerium. Also da kann man schon sehen, das ist ein ziemlich großer Kuchen und da den ganzen Überblick zu behalten, das kann ich nicht sagen. Aber eins kann ich sagen, dass es noch nie eine Bundesregierung gegeben hat, die so viel Geld für den Schutz des Klimas und für Investitionen gegen den Klimawandel bereitgestellt hat, wie diese Bundesregierung. Und darauf können wir auch stolz sein. Und was du zu Recht angesprochen hast, ist eben auch unsere internationale Verantwortung. Dir als Staatssekretärin muss ich das noch nicht erklären, aber wir haben die Vereinbarung unterschrieben, dass wir uns mit 6 Milliarden Euro international beteiligen. Wir haben im letzten Jahr diese 6 Milliarden sogar übertroffen. Wo wir in diesem Jahr landen werden, ist noch nicht ganz klar. Ob wir die 6 Milliarden erreichen, ganz knapp nicht. Oder man weiß es immer erst, wenn das Jahr vorbei ist. Aber wir streben es an, weil wir haben das international vereinbart. Und dabei geht es natürlich auch um internationale Konferenzen, an denen du dann ja in der Regel teilnimmst, wo es auch um unsere Verantwortung geht gegenüber den ärmeren Ländern, weil wir letzten Endes Hauptverursacher die entwickelten Länder sind des Klimawandels. Und so viele Länder, na, die saufen ab
Im wahrsten Sinne des Wortes.
unter dem ansteigenden Ozean. Die sind von Dürren, von Bränden, von Wassermangel, von Fluchtbewegungen, die damit zu tun haben, so unglaublich betroffen, dass es unserer Verantwortung entspricht, sie dabei zu unterstützen. Und zwar nicht mit ein paar Peanuts, sondern massiv. Und auch gerade auf der letzten COP 28 in Dubai, war doch in Dubai, ne?
Dubai.
Ja, in Dubai.
Neben Vereinigte Arabische Emirate, Entschuldigung.
Gut, ich war nämlich nicht da, du
Ich
warst
auch nicht,
auch
aber.
nicht. Aber da ist ja auch gerade durch die Initiative des BMZ es gelungen, auch einen neuen Fonds aufzulegen, wo wir auch mit in die Vorfinanzierung gegangen sind. mit 100 Millionen, glaube ich, wo auf jeden Fall der Sinn der Sache war nicht, dass wir unser Geld geben. Wir wollten nur die Lokomotive spielen. Wir wollten vor allen Dingen die europäischen, die arabischen Emirate und Saudi-Arabien und all die, die auf Erdöl sitzen und eigentlich richtig viel Geld haben und sich manchmal vornehm zurückhalten, wenn es um die Unterstützung der ärmeren Länder geht. Wir wollten die mit ins Boot holen und das ist ja gelungen und das war ein richtig großer Erfolg. Aber das zeigt eben auch, welche Rolle wir dann international spielen. Und wenn wir sagen, wir haben ja zugenähte Taschen, wir machen da nicht mehr mit, dann haben wir auch keinen Einfluss.
Das ist genau der Punkt. Dann bewegst du auch die anderen nicht dazu, selbst etwas zu tun und auch die Taschen aufzumachen. Also man muss da schon seiner Größe und Bedeutung als Land gemäß auch agieren können. Und es war ein Erfolg. Andere Länder haben nachgezogen und mitgemacht. Und ich versuche es auch immer zu erklären, Klimaschutz bei uns ist wichtig, wir können viel tun, um CO2-Ausstoß und so weiter zu vermeiden, aber das allein reicht nicht, wir müssen weltweit vorankommen, auch wenn wir Katastrophen bei uns vermeiden wollen. Wir haben die ja leider vor 2,5 Jahren bei uns auch erlebt als Konsequenz des Klimawandels. Wenn wir das nicht mehr häufiger sehen wollen, dann müssen wir was generell tun und das muss eben auch international und weltweit passieren. Also auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und über viele Etats verteilt. Jetzt komme ich nochmal vielleicht ganz zum Anfang zurück, nochmal zur Frage, wie sieht so ein Haushalt denn als Ganzes aus und was heißt denn jetzt eigentlich die Änderung der Schuldenbremse? Weil ein paar Fragen von einigen Fragestellern, von Frau Siegel aus Laufen, von Frau Wachtow aus Prien, von Herrn Lex aus Waging, im weitesten Sinne aus Wachterburg eine Frage zu. Halten wir diese restriktive Finanzpolitik denn weiter durch und was sind denn die Konsequenzen daraus? Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen damit anfangen zu sagen, was bedeutet denn das gerade, was wir bei der Schuldenbremse machen und welche Änderungen wären denn möglich der Schuldenbremse, um zum Beispiel sowohl das Karlsruher Urteil einzubeziehen, wie auch die notwendigen Zukunftsinvestitionen, über die wir ja gerade ein bisschen gesprochen haben, im sozialen, im Klimabereich, aber gerne auch im Verkehrsbereich, im Energiebereich und so weiter, bei uns und in unserer internationalen Verantwortung umsetzen zu können. Also was wären so Reformschritte, wie wir sie uns als SPD-Bundestagsfraktion auch vorstellen, wo könnte man hingehen? Wie könnte eine Schuldenbremse ausschauen, die ein bisschen Disziplin einfordert, aber auf der anderen Seite eben den notwendigen Herausforderungen der Zeit Rechnung trägt?
Also da ist eine zweigeteilte Antwort. Wir können uns sowohl wir Sozialdemokraten mit unserem Parteitagsbeschluss vom Dezember können uns sowohl eine Reform einer Schuldenbremse gut vorstellen, die eine Zweidrittelmehrheit, weil sie das Grundgesetz ändern würde, erforderlich machen würden, wozu wir dann nicht nur die Unterstützung der FDP, sondern auch die der CDU und CSU bräuchten. Das ist aus meiner Sicht in dieser Legislaturperiode komplett ausgeschlossen. Trotzdem wäre das der richtige Weg. Und zwar deshalb, weil alles andere natürlich auch immer ein bisschen was von kleinen Nachbesserungen wird ein bisschen besser, aber auch nicht so richtig zu tun hätte. Und ich fände es einfach ehrlich, wenn wir sagen, wir Sozialdemokraten haben aktiv für die Schuldenbremse gearbeitet und gestimmt. Peer Steinbrück war Finanzminister. Und es war auch richtig unter der damaligen Sicht, weil ich kann mich noch gut an die damalige Zeit erinnern. Unser Haushalt hatte, wenn überhaupt, die Hälfte vom Volumen, die ein jetziger Bundeshaushalt hat. Und wir haben damals aber 40 Milliarden Euro Zinsen gezahlt, obwohl unser Schuldenberg damals natürlich gegenüber heute viel kleiner war. Und diese 40 Milliarden, die haben uns so stranguliert, wie uns heute 80 oder 90 Milliarden strangulieren würden. Stell dir das mal vor. Das möchte man sich nicht vorstellen. Was könnte man mit dem Geld alles Tolles machen? Was für Investitionen könnte damit tätigen? Und das war damals der Auslöser dafür zu sagen, wenn wir heute immer nur Schulden machen, ist ja so praktisch als Politiker, ne? Gerade vor der Bundestagswahl oder so Wahlgeschenke, so machst so. Und dann gehen wir sehenden Auges in eine Situation, wo die Zinszahlungen immer mehr steigen, dann hinterlassen wir der Politikergeneration, die nach uns kommt, letzten Endes diese ganzen Zinszahlungen und diese Schulden, aber die Schulden sind nicht das Problem sind die Zinszahlungen. Und dann können die sich eigentlich politisch gar nicht mehr eigenständig bewegen. Wer soll denn noch Lust haben, Politik zu machen, wenn da nichts mehr ist als Elend zu verwalten? Das war die Grundvoraussetzung und die war richtig. Und sie hat auch dazu beigetragen, dass wir in Deutschland, aber auch in Europa mit dem Fiskalpakt, denken wir an Griechenland und Portugal und die ganzen Sachen, die da in der Euro- und Finanzkrise gewesen sind, dass Stabilität wirklich ein wichtiger Wert wurde. Aber die Zeiten sind heute anders. Wir haben diese Herausforderungen geopolitischer Situation, was die Ukraine anbelangt, den Nahen Osten und alle diese großen geopolitischen Katastrophen. Wir haben einen Trump, der möglicherweise die NATO in Frage stellt. Europa muss sich selbst verteidigen gegen einen Aggressor. Das alles macht Investitionen erforderlich, die wir natürlich auch schon vor 10 Jahren hätten machen können, aber nicht gemacht haben. So, also wir löffeln jetzt die Suppe aus, die wir letzten Endes in Deutschland uns eingebrockt haben, auch mit der Abhängigkeit vom Gas, von Russland. Das sind ja alles Dinge, die uns heute dieser Regierung auf die Füße fallen. Und vor diesem Hintergrund ist die Schuldenbremse natürlich suboptimal, um das mal sehr vorsichtig zu sagen, weil sie hindert uns in Wahrheit daran, wenn sich Herr Lindner in diesen Haushaltsberatungen durchsetzt, Investitionen und Ausgaben zu tätigen, die aber wirklich richtig wichtig sind und wo es uns auf die Füße fallen wird, wenn wir sie nicht tun, wenn ich eine Brücke, die kurz vorm Zusammenbruch ist, nicht in Angriff nehme oder eine Reparatur, die erforderlich ist, nicht mache. Das weiß doch jeder Häuslebesitzer, wenn es durchs Dach durchregnet und ich repariere das nicht, ja, da stehe ich aber 2 Jahre vorm großen Scherbenhaufen. Und genau das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Beim Klimawandel kommt noch die zeitliche Komponente dazu. Da ist jedes Jahr, was wir mit Nichtstun verschwenden, wirklich ein Verbrechen, finde ich, sage ich als Mutter von 3 Kindern und Oma von 5 Enkelkindern an unseren Kindern. Das größere Verbrechen ist, dass wir diesen Klimawandel zulassen, ungebremst, und nicht, dass wir die Schuldenbremse in Frage stellen. Das ist das andere. Aber auch die geopolitische Lage ist so, wir können ja nicht sagen, naja, schauen wir mal, was mit der Ukraine ist, vielleicht schnappt Putin sich die, weil wir nicht genug liefern und die anderen Europäer auch nicht aus dem Quark kommen und Herr Trump schon mal sich nur noch um Taiwan und China kümmern will. Das ist doch nicht so, dass dann alles gut ist. So, ich meine, wer träumt denn davon? Also wenn Putin mit der Ukraine durch ist, mal davon abgesehen, dass wir dann möglicherweise 20 Millionen Flüchtlinge in Europa haben, dann sind doch Moldau und Georgien die nächsten, die am dransten sind, bevor er dann sich den Balten zuwendet und dann geht es aber um die NATO. Und die Balten haben ja Sorge davor, und zwar berechtigte Sorge. Weil Putins Reden lassen keine anderen Schlüsse zu, als dass er das ernsthaft vorhat. Da kann man nicht sagen, ja, aber wir haben jetzt eine Schuldenbremse. So, das ist einfach der Situation nicht angemessen. Also ich würde dafür plädieren, wie die SPD insgesamt und die Grünen auch, die Schuldenbremse zu reformieren. Aber uns fehlen dafür aktuell 2/3 Mehrheiten im Bundestag und im Bundesrat. Ich würde nicht ausschließen, dass es die nach der nächsten Bundestagswahl gibt, vorher sicherlich nicht, weil ja auch viele CDU- und CSU-Ministerpräsidenten längst gemerkt haben, dass dieses Verfassungsgerichtsurteil nicht nur doof für den Bund ist, sondern für sie selber auch. Und dass auch sie natürlich von den Konsequenzen der Schuldenbremse, die Länder können sich ja gar nicht verschulden, unter Einhaltung der Schuldenbremse massiv betroffen sind und mit den Zukunftsinvestitionen, Schule, Bildung, all diese Dinge, Landesstraßen gibt es ja auch, nicht nur Bundesstraßen, völlig überfordert werden, wenn sie diese strikte Schuldenbremse einhalten. Und deswegen gibt es vermutlich entweder die Lösung, die ich vorhin gesagt habe, die aber voraussetzt, nach dem Verfassungsgerichtsurteil, dass es zum Beispiel in der Ukraine eine dramatische Entwicklung gibt, die wir uns ja alle nicht wünschen, aber die man natürlich auch nicht ausschließen kann. Das würde es möglich machen, nochmal eine Notlage zu erklären, und zwar nicht nur für 24, sondern dann auch für 25. Alles andere macht ja keinen Sinn. Aber wie gesagt, die FDP lässt da im Moment keine Einsicht erkennen. Und die andere Lösung ist, dass sich die Regierung auf homöopathische Veränderungen an der Schuldenbremse einigt, die sind möglich, auch ohne dass wir eine Zweidrittelmehrheit haben würden. Da geht es aber um technische Begriffe, die sehr komplex sind. Da geht es um die Konjunkturkomponente und um all diese, die dann letzten Endes festlegt, wie viel mehr Schulden man machen darf. Aber eins darf man nicht vergessen. Es hilft eigentlich nicht wirklich bei diesem Haushalt. Also die Dimension ist so groß, dass es nicht helfen würde, weil jetzt nehmen wir mal an, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass alle Ministerien brav zum 19. April Herrn Lindner liefern Haushaltsentwürfe für ihre Häuser, die den Finanzplan einhalten. Das hat er ja gefordert. Aber selbst wenn sie das tun, dann müssen sie ja alle sparen, dass es quietscht und kürzen den Rotstiftsdingen. Selbst wenn sie das täten, hätten wir immer noch eine nicht finanzierte Lücke im zweistelligen Milliardenbereich. Die haben wir immer noch. So, und deswegen sage ich mal selbst, ich sage noch mal ein Beispiel, wo auch wieder ich mich über das Finanzministerium ärgere, weil man kann einen Haushalt ja immer ausgleichen, das ist auch auf kommunaler Ebene manchmal so, oder auf Landesebene, nicht nur mit Kürzungen, sondern auch mit Einnahmeerhöhungen.
Zum Beispiel.
Wir, die Bundesrepublik Deutschland, zahlt aufgrund einer EU-Gesetzgebung, an der wir auch selbst mitgewirkt haben, für Plastik wir zahlen jedes Jahr 1,4 Milliarden Euro aus Steuermitteln nach Brüssel. Als Plastikabgabe, Plastiksteuer. Die einen sagen, es ist eine Steuer, die anderen sagen, es ist eine Abgabe. Egal, es sind 1,4 Milliarden. Diese Koalition hat sich darauf verständigt, schriftlich verständigt, dass sie das in Deutschland umlegen will, damit es nicht mehr aus Steuermitteln bezahlt werden muss. Das könnte man aus Steuern machen, dann müsste es das Finanzministerium umsetzen. Haben Sozialdemokraten ein bisschen Bauchschmerzen mit, das wäre eine Verbrauchsteuer, das heißt, es würde alle Verbraucher treffen. Jede Plastikflasche und Wurstverpackung wird dann eben ein bisschen teurer. Die Verbraucher zahlen es im Endeffekt. Ist auch ein hoher bürokratischer Aufwand. Die andere Alternative ist eine Abgabe, dann zahlen es die Unternehmen, die ja auch das Plastik vermeiden könnten durch eine kluge Firmenpolitik. Dafür wäre dann allerdings nicht das Finanzministerium zuständig, sondern das Umweltministerium. Leider haben das Umweltministerium und das Finanzministerium bisher 0,0 Initiativen in ihren jeweiligen Häusern ergriffen, um diese Abgabe oder diese Steuer vorzubereiten. Sie sind sich noch nicht mal einig, ist es nun eigentlich eine Abgabe oder ist es eine Steuer? Und obwohl wir 2024 schon 1,4 Milliarden Euro als Einnahme in unserem Haushalt haben, die ja nun nicht kommen wird, und 25 steht die auch als Einnahme in unserem Haushalt, 26 auch, sagt das Finanzministerium, also vor 2026 können Sie die gar nicht einführen als Steuer. Und das Umweltministerium sagt, vor 2026 können Sie die auch nicht einführen. Dann haben wir schon mal wieder ein weiteres Loch von 1,4 Milliarden Euro. Das sind ja nicht Peanuts.
Nee.
Und vor dem Hintergrund, das habe ich nur als ein Beispiel, es gäbe noch mehr, aber ich will niemanden ermüden, aber das ist ein Beispiel, wie wir es wirklich auch, ich muss es mit meiner Erfahrung als Haushälterin sagen, teilweise mit unprofessionellem Regierungshandeln zu tun haben, weil ich sage mal, das gehört sich einfach nicht. Und das kenne ich auch aus anderen Regierungen anders. Da haben wir uns auch nicht geschenkt und uns auch kräftig gestritten, aber das ist unprofessionell.
Ich danke dir für die klaren Worte an der Stelle, Bettina, weil ich glaube, es zeigt auch, wo es in verschiedensten Bereichen, auch noch unterhalb der Schwelle, wo wir eine Zweidrittelmehrheit bräuchten, aus eigener Kraft gelingen könnte, die Einnahmenseite zu stärken und damit auch zu einer Entlastung im Haushalt hinzukommen. Und das ist ja richtig und wichtig. Trotzdem glaube ich auch, dass wir auch die homöopathischen Dosen, wie du sie genannt hast, versuchen sollten im Bereich
Ja.
der Schuldenbremse, weil auch da der eine oder andere Spielraum vielleicht wieder entstehen könnte. Denn das waren ja auch ein paar Fragen, wie sich der Haushalt denn generell weiterentwickelt, der Haushalt 25, was die wichtigsten Herausforderungen sind. Du hast es ja angesprochen, vor denen wir stehen. Wir wollen den Sozialstaat erhalten. Wir haben da auch eine verfassungsrechtliche Verpflichtung. Wir haben auch ein Verfassungsgerichtsurteil zum Thema, wie gehen wir mit dem Klimaschutz um und was machen wir für die nächste Generation an der Stelle. Also wir haben ganz viele Dinge, die uns auch vom Verfassungsgericht zu Recht ins Stammbuch geschrieben sind politisch. Und das wollen wir alles einhalten und umsetzen, auch zum Wohle der Bürger im Land und zum Wohle auch des internationalen Zusammenhalts. Und das wird nicht so einfach und es wird eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, mit dem, was wir bisher sehen, so nicht gehen. Also glaube ich, sind wir gut beraten, da noch mal ein bisschen mehr zu diskutieren. Die wichtigsten Fragen, glaube ich, haben wir abgearbeitet. Du hast sogar die Frage mit den USA schon eingebaut in deine Ausführung. Natürlich ist das was, was wir im Herbst noch gar nicht absehen können, was da vielleicht noch als zusätzliche Herausforderung auf Deutschland und Europa als Ganzes zukommt. Ich hoffe mal nicht, aber man muss auch darauf ein bisschen vorbereitet sein, zumindest geistig. Ich freue mich ja, dass du zu uns in den Wahlkreis kommst. Ich nutze mal die Gelegenheit und sage mal, wir haben hier die Veranstaltung, ich sage mal, als kleine Auftaktveranstaltung bei in den vornehmen Restaurants, heißt das immer als Amuse-Gueule oder so, als Gruß aus der Küche gemacht, um so ein bisschen auf die Themen hinzuweisen, zu sehen, wo stehen wir jetzt. Ihr wisst alle, es kommen schwierige Wochen und Monate bis zum Sommer noch auf uns zu, wo es genau diese Auseinandersetzung um den neuen Haushalt 2025 geben wird. Und wenn wir uns dann alle im Juli im Wahlkreis mit Bettina sehen, dann hoffe ich, dass sie, dass ihr alle kommt und dass wir dann ganz konkret auch über das, was gelungen ist und wo wir noch hin müssen, für den Haushalt des nächsten Jahres miteinander diskutieren können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Bettina, fürs Dabeisein und fürs Diskutieren und ich bedanke mich aber auch ganz herzlich bei allen, die zugehört haben. Und freue mich auf das nächste Mal.
Und das tue ich auch.
Danke, tschüss.